Herzlich willkommen zum Personal Trainer-Werden.de Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Noch ein Gast in München auf dem Perform Better Summit hier. Strengths Matters war ja heute das große Thema über das Wochenende. Und ich habe jetzt zu Gast bei mir in der Sendung die liebe Tina Nguyen.
Hello.
Und ihr Name auszusprechen, wir haben es gerade ungefähr 5 Minuten gebraucht, bis ich es richtig hinbekommen habe. Allerdings liebe ich es auch, andere Sprachen kennenzulernen und stelle mich gerne dieser Herausforderung. Tina kommt ursprünglich aus Kanada und jetzt mittlerweile in Köln, ist 29 Jahre alt, seit 6 Jahren Coach, also im Coaching-Bereich tätig. Ihr Schwerpunkt ist die Neuroathletik, also Neuroathletik-Training. Und jetzt, sie hat auch ein eigenes Gym, wo sie Kleingruppentraining macht. Und ich habe gedacht, das ist ein sehr interessantes Thema, vielleicht für den einen oder anderen. Nummer eins, weil Kleingruppentraining auch so stark im Kommen ist und eigene Mikrogyms ja auch die Zukunft wahrscheinlich sein werden mitunter. Und zum anderen finde ich es auch mal cool, eine Powerfrau am Start zu haben, die da auch als Coach die Coaching-Szene vertritt. Und deswegen sage ich herzlich willkommen in der Sendung und schön, dass du da bist.
Danke sehr, danke. Ja, es freut mich, hier zu sein.
Wir werden versuchen, alles auf Deutsch zu machen.
Ja, I'll try.
Genau, und wenn etwas, wie gesagt, nicht ganz klar ist, dann wird sie es auf Englisch sagen. Ich werde es dann kurz übersetzen oder versuchen zu übersetzen. Genau, von dem her alles entspannt. Und die erste Frage ist natürlich die, wenn du jetzt mal zurückblickst in die Vergangenheit, wie bist du Coach geworden?
Ja, also ich war eine Volleyballspielerin in Kanada auf Leistungsniveau. Und leider habe ich es nicht in das Universitätsteam geschafft. Und in Kanada gibt es keine gute Ligasystem wie die in Europa. Und woraufhin ich habe aufgehört zu spielen. Mhm. Und probierte ich CrossFit. Und ich war total begeistert. Ich war nie in meinem Leben so stark gewesen. Nach meiner Universitätszeit, ich habe nach Europa umgezogen. Mhm. Meine letzte Studie in International Business in Paris abgeschlossen. Und während dieser Zeit Ort. Ich habe auch in Wettkampf für olympisches Gewichtheben teilgenommen. Und von meiner, wie sagt man, Passion für Training. Mhm. Ich war immer mehr interessiert in das Strength and Conditioning Training oder das Off-Season Training als Spieltage. Ja, jetzt endet das ein bisschen, weil ich spiele Volleyball wieder jetzt in Köln. Aber das Training war so ein großes Interesse für mich. Und in 2013 eröffnete ich ein CrossFit-Studio in Köln. Und dann ein Jahr später, ich habe der Lars Lienhardt getroffen. Und er hat alles, was ich wusste über Training, auf den Kopf gedreht. Mhm. Und ich habe dann mit meiner die Z-Health Curriculum gestartet. Also jetzt habe ich die ganze Z-Health Curriculum abgeschlossen. Und ja, so, ich weiß nicht, if that answers the question, aber und dann ich habe die CrossFit-Konzept in mein Fitnessstudio entwickelt. Zu ganzheitlich funktionelles Training jetzt. So, es mhm. sieht ganz anders aus. Und aber die Ursprung, dass ich Coach bin, kommt von meinem Passion für Strength and Conditioning Training.
Mhm. Mhm. Ja, das ist cool, weil du halt im Grunde selber über den Leistungssport mit verschiedenen Themen wie Verletzungen und auch Kraft, mhm. Stärke, Geschwindigkeit ja. konfrontiert wurdest ja. und dann gesagt hast, hey, es muss auch Wege geben, das vielleicht noch irgendwie besser zu machen oder beziehungsweise drumherum das Ganze noch zu optimieren ja. und darüber halt über die eigene Leidenschaft dann dieses CrossFit-Konzept mhm. im Grunde gestartet und jetzt nochmal den ganzen Ansatz überarbeitet. Das ist natürlich ein sehr mutiger und cooler Schritt.
Und es war nicht einfach, es war wirklich schwierig. Ja, es war eine sehr große Herausforderung von CrossFit zu ein ganz neues, Konzept
zu wechseln.
Zu wechseln, ja. Mhm. Ja. Und ja, obwohl ich eine sehr gewissenhafte Trainerin bin, in der CrossFit-Zeit kamen häufige und typische Verletzungen. Ja. Mhm.
Ja, also es ist ja auch so der große Kritikpunkt, der ja hauptsächlich genannt wird bei Cross-Training oder CrossFit-Training, mhm, dass die Leute halt sehr stark dann auf Leistung und weniger auf Technik und dann halt auch durch diese hohe im Grunde Lasten und diese Geschwindigkeit, die sie dann präventiv halt nicht wirklich gut abfangen können mit, mhm, dem Körper, dann auch in Kompensationsmuster verfallen, Kompensationsbewegungen und, ja, dadurch natürlich sich auch häufig verletzen. Ne? Und du hast jetzt gesagt, okay, ich versuche jetzt einfach genau das nochmal zu optimieren, indem, mhm, ich das Ganze ja mit dem ergänzenden Konzept halt, ja, korrigiere halt. Ne?
Aber ich muss sagen, dass die originale Definition von CrossFit ist vielfältiges, funktionelle Bewegungen in verschiedenen Intensitäten, also die Original Definition ist schon gut, aber ich glaube, die Interpretation, mhm, von der Definition über verschiedene Gyms und über verschiedene Trainers, that is something else, you know? Mhm. Das, mhm, ist wie Religion ein bisschen. Mhm.
Ja. Absolut, absolut. Ja. Ich habe ja auch den CrossFit Level 1 gemacht, mhm, um einfach auch darüber reden zu können, um einen Einblick zu bekommen, mhm, und die Philosophie von denen ist schon sehr weitreichend, sehr umfangreich, nur, ja, es wird halt nicht umgesetzt teilweise, ja, ne, von den einzelnen Personen. Da liegt es nicht am Konzept, sondern eher an den einzelnen Leuten dann, ja, halt auch. Ne?
Ja. Ja, und ich habe versucht, diesen Z-Health oder angewandte Neurologie-Konzepte mit CrossFit zu mischen, aber die, und das ist sehr wichtig, dass ich könnte nicht die Erwartung von Leuten gut managieren. Also wenn Menschen sieht CrossFit auf dem Schild, dann die haben schon eine Erwartung, mhm, für was kommt in dem Training. Mhm. Und das war viel zu viel Arbeit, die Ahnung zu wechseln oder die Erwartung zu managieren in die, how do you say manage, to manage?
Ja, zu verändern.
Yeah. Ja. So yeah. Und dann haben wir auch die Name geändert zu, mhm, Black Box Athletics.
Ja, yeah, ja. Ist ein smarter Zug, weil, ja, es ist so, dein Name ist ja das erste Aushängeschild und, ja, auch hinter dem Namen steckt eine gewisse Erwartungshaltung. Und, mhm, wenn du die da nicht erfüllst, dann checken die Leute das halt nicht oder sind vielleicht auch enttäuscht. Deswegen ist es ein smarter Zug gewesen, das halt dann auch zu ändern. Ne? Ja. Wie haben das die Leute bei dir dann vor Ort im Gym aufgenommen oder überhaupt die Menschen, als du diesen Wechsel hattest dann? Wahrscheinlich positiv, oder? Oder so eine, also, Mischung von bis?
Mischung, auf jeden, ja, Fall. Also man muss vorstellen, dass, also es ist sehr emotional eigentlich für Leute. Stell dir vor, dass für CrossFit, da gibt es viel Langhantelstange-Training eigentlich in den CrossFit-Trainingsprogramm, right? Mhm. Und viele Leute hat nie Langhantelstange-Gewichtheben gemacht. Und das für die Leute, die sind stolz auf sich und man hat wahrscheinlich, you show them that they could do something that they never thought they could do before, mm, you know? Mm. Und das ist sehr emotional. Mm. Und dann, wenn ich die Konzept entwickelt, mm, und über 2 Jahre die Langhantelstange-Training rausgenommen, mm, es war wirklich schwierig für viele Leute und ich kann auch verstehen, dass für manche Leute die konventionelle CrossFit-Konzept, they like it, you know. Mhm. Es ist trotz, ob es gesund ist oder nicht, ja, es ist mehr von Leidenschaft, es ist mehr von persönlicher Identität, dass ich ein CrossFitter bin oder irgendwas, you know. Und so, es war wirklich eine Mischung. Also ich habe viele Leute, die haben mit mir geblieben, aber viele hat auch gegangen.
Okay. So. Ja, gut, dann hast du halt eine natürliche Selektion, natürlich auch eine Art Reinigung durchlebt,
ja,
weil die Leute, die halt nur auf Leistung sind oder wo das Ego, na, das Ego spielt da eine große Rolle, wenn ich etwas schaffe, dann bin ich ja auch stolz und dann wächst, mhm, ja auch an mein Ego, an dieser Leistung, an dieser Last oder an diesen, mhm, an dieser Challenge. Ja. Und wenn dieser Challenge-Gedanke auf einmal weg ist und du die erstmal runterholst auf, keine Ahnung, auf das Fundament, lass uns das Fundament nennen, deines Konzepts, dann, ja, kann ich schon verstehen, dass da der eine oder andere geht. Nur ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich davon nicht beirren zu lassen und seiner Linie treu zu bleiben. Das hast, ja, du ja gemacht und, denke ich mal, auch erfolgreich, ne?
Ja, und jetzt bin ich sehr, sehr zufrieden mit alles eigentlich. Aber es war eine, it was a long way up. So.
Ja.
Yeah. Aber ich würde sagen, dass das war eine große Fehler von mich. Was eine große Fehler von mich war, ist, dass ich war nicht so gut mit die internen Kommunikation. Mhm. Also und die externen Kommunikation eigentlich, mhm. the Marketing Communication und was man schreibt, ist sehr, sehr wichtig. Und ich habe auch gelernt, dass auf Deutsch, dass der Sprache ist sehr, sehr spezifisch. Mhm. So, ja, und ich habe das vorher selbst gemacht und das war eine große Fehler und hat mir so viel Kopfschmerzen gemacht. Mhm. So, mhm. ja, und jetzt habe ich ein cooles Team mhm. und die sagen immer, hey Tina, du hast etwas im Kopf, aber du musst so kommunizieren, mm, you know, mm, so, mm. yeah.
Ja, es ist ja auch so, das amerikanische Mindset, das kanadische Mindset oder das Mindset anderer Länder ist ja oftmals anders und dann auch die Kommunikation dementsprechend.
Yeah.
Deswegen war das jetzt auch ein smarter Zug von dir zu sagen, ich hole mir da jemanden mit dazu, der meine Ideen in die richtige Sprache bringt, hier in Deutschland, lokal halt vor Ort. Ne? Wenn du jetzt mal zurückblickst, die Schritte zur Selbstständigkeit, was waren so die wichtigsten Schritte, die du eingegangen bist? Oder was würdest du sagen, wenn heute einer sich selbstständig machen wollte, mhm. was sollte er beachten in diesem Prozess? Was ist wichtig?
Das erste Mal, man muss wissen, dass es ist, nicht nur Spaß. Ja, dass, es ist viel harte Arbeit und man muss, also Leidenschaft bringt man nur so weit und eventuell es ist a lot of grind, die langweilig ist, ja. Yeah. So man muss die Erwartung schon haben und ich habe gedacht, dass ich wusste, was das meinst, you know. Aber man, you never know what it is until you have to do it. So ja, mm-hmm. Yeah, das zum ersten Mal und zu zweit ist das ich glaube, dass Leute, die möchten selbstständig sein, wussten schon, ob die sind ein selbstständiger Typ oder nicht, you know? Mhm. Und ich glaube, dass wenn man nimmt den Zeit, das wirklich zu reflektieren, ich zum Beispiel, ich bin selbstständig, aber ich liebe gerne im Team zu arbeiten. Ich bin nicht eine Commander General by myself at the top, you know. Mm-hmm. So man muss das auch selbst lernen, wie mm-hmm. für ein Typ du bist, you know. Mm-hmm. So und dann kannst du deine Energie sparen und wie sagt man? Dann hast du die Ausdauer weiterzumachen, mm-hmm. you know, für mm-hmm. eine lange Zeit, mm-hmm. weil ich glaube, dass viele Fitnessstudios especially und Startups, I don't know, they end in die ersten 2 Jahre mm. oder 3 Jahre. Mm. So, ja. Yeah.
Gibt es auch eine Statistik dazu, dass, glaube ich, ein Drittel der Leute innerhalb von 3 Monaten oder 3 Jahren oder irgendwas war das, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, scheitern, weil einfach, ja, weil einfach das Handwerkszeug nicht passt, also die wirtschaftlichen Voraussetzungen, mhm. die auch Voraussetzungen als Manager, als Selbstständiger, wie du es ja. beschrieben hast, und natürlich auch die Leute unterschätzen, mhm. wie viel Arbeit und wie viel Grind, wie du so schön gesagt hast,
ja.
also auch Arbeit, die man nicht so cool oder so gerne mag, halt auch mit sich bringt. Ne?
Ja.
Ja. ja. Hast du sehr gut zusammengefasst. Cool. Gibt es noch einen weiteren Punkt, wo du sagst, dass es wichtig ist, auf dem Weg zur Selbstständigkeit?
Ja, das, man muss selbstbewusst haben. Also ich glaube, dass es gibt so viele Sayings, dass you have to believe in yourself and not listen to other people. Aber ich würde sagen, dass nobody knows what this means until you have to live it by yourself, you know? Mm. Und es ist, wenn du als Selbstständiger, wie sagt man, self-employed?
Selbstständiger
mm-hmm. Bist und du hast eine Vision, you know? Erstmal, du musst wissen, what you're not good at, okay? So, dann musst du jemanden finden, die besser als dich ist. Nummer eins. Nummer zwei ist, dass viele würde sagen, hey, das würde nicht klappen, hey, das, du kannst das nicht so machen. Es kann sein, dass die Sinn haben, you know? Also, du musst alle die Daten nehmen, aber du musst am Endeffekt das Vision im Kopf halten. Mhm. Und was passt nicht in den Vision, muss weg sein. Und manchmal, man kann sehr einfach abgelenkt sein mhm. von was die andere empfiehlt oder eine neues Trend oder neue Trainingmethoden etc. etc. Aber wenn du eine sehr klar Konzept oder Vision hat und du hast das überprüft mit Leute, dass du that you trust, dann you have to stick with it. Und alles, das geht nicht in die Vision, muss out.
Sehr guter Punkt, dass man, wenn man sich entscheidet, selbstständig zu werden, die Vision auf jeden Fall durchziehen sollte. Man sollte ihr treu bleiben. Man sollte trotzdem den einen oder anderen Impuls, den man bekommt, auswerten, wie du sagst, und dann entscheiden, ist es wahr, ist es gut oder ist es nicht gut. Und wenn es nicht gut ist, einfach weg damit und sich nicht dann beirren lassen. Und vor allem auch ein bisschen Durchhaltevermögen. Ne? Weil wenn du gleich dich auf den einen Trend aufspringst und nach 3 Monaten merkst du, es funktioniert nicht so, wie du dir das vorgestellt hast, liegt es oftmals daran, dass du dein Konzept nicht gut machst oder es an dir liegt und nicht an dem Umfeld. Es ist nicht so, dass da zu wenige Kunden da sind für das, was du vorhast, sondern meistens liegt es, dass deine Idee nicht ausgereift genug ist, deswegen musst du sie vielleicht nochmal überdenken. Und das machst du so lange, bis es für dich rund ist und funktioniert. Und dieser Prozess ist sehr interessant, ja.
Und von einer emotionalen Perspektive, ich würde sagen, dass man muss mehr neutral sein zum anderen Opinions, to other people's opinions. Das, am Anfang, ich war viel zu emotional. Also wenn jemand mir sagt, hey, also es ist auch ein anderer Punkt, dass ich als Kanadierin, wir kommunizieren mit den anderen, wenn wir ein Projekt haben, in eine andere Art wie die Deutschen. Also wenn wir, okay, Beispiel.
Genau, erklär mal.
Du hast ein Ziel, ja? Die Kanadierin würde sagen, okay, das Ziel ist das, okay? Wir haben die Herausforderung und das Problem, okay? Wie können wir die Lösung finden, sodass wir zum Punkt B kommen, ja? Die Deutschen, auf der anderen Hand, die sagen, hey, okay, das ist das Ziel, aber da gibt es die Probleme und die Probleme. Vielleicht, wir sollen ein anderes Ziel finden. You know? Und oder es kann die gleiche Ziel sein, aber es ist, wie man das sagt. You know? Vielleicht ist es besser auf Englisch. Like, so we have all of these problems to get to the goal. And the Canadian would actually say, okay, how can we remove all of these problems to get to the goal?
Yes.
You know?
Es ist einfach, die Deutschen neigen dazu, sehr pessimistisch, kritisch und negativ zu sein. Und die Amis sind halt so hier vom Tellerwäscher zum Millionär. Also so, you can do it, just do it. Oder wie sagt immer der Präsident, yes, I can.
Yes, I can.
Yes, I can. Und die Deutschen sagen vielleicht so, oh, wir haben ein Problem. Es ist eine Art der Betrachtung. Ich verstehe schon, was du meinst. Und da bin ich auch voll bei dir, ja.
Und beide hat Wert. Also beide Arten sind gut, aber für mich als Kanadierin, es war emotionalerweise sehr schwierig für mich. Ja, und ich weiß, dass mein Team hat they had good intentions, you know, aber von einer emotionalen Ausdauerperspektive, es war schon schwierig für mich, weil ich habe mich gefühlt, dass ich muss immer die Lösung selbst finden, you know. So,
Verstehe. Sehr guter Punkt. Wir kommen auch jetzt so ein bisschen zu dem Thema dein Gym. Und dass du als Konzept und als Trainingsschwerpunkt oder Themenschwerpunkt heute, dass du im Grunde Kleingruppentraining machst. Und das finde ich sehr interessant. Und vielleicht erzählst du einfach mal allen Coaches oder werdenden Coaches da draußen, unseren Zuhörern, wie du sowas aufgebaut hast und wie du das Ganze managst. Was sind so die Herausforderungen, die man jetzt als Coach oder als Inhaber von einem kleinen Mikrogym mit Kleingruppentraining hat?
gibt es so viele Sachen, dass man wirklich nicht andenkt am Anfang, you know. Also am Anfang, wir haben zum Beispiel für Anmeldungssystem nicht gefunden, you know. Also wir haben einfach mit einem Terminbuch oder Kalender eine Theke benutzt, you know.
Ja.
Und dann, man muss so viele verschiedene Softwares testen, until you find the right one. Und das ist auch eine Katastrophe, die erstmal zu recherchen und und dann von einer Usability-Perspektive, you know, für die Kunden und dann für dich als Coach und dann...
Für welches System habt ihr euch geeinigt? Gibt es da also einen Namen?
GoTeamUp benutzen wir jetzt.
Okay, kann ich unten auch mal in den Beschreibungstext packen. Falls jemand mal auch sowas sucht, kann er sich ja mal orientieren.
Ja, also es ist nicht so, it doesn't have all the bells and whistles, man würde sagen. Aber es ist easy to use. Und im Endeffekt, das ist das Wichtigste eigentlich. So, es muss nicht alles haben. Und für andere Dinge, die wir brauchen, we do it another way. Aber with an Excel-Sheet, old school, you know. So, und für die Kurse, das hat mir, ich habe das auch entwickelt eigentlich. Und jetzt ist viel mehr strukturiert als vorher. Und am Anfang, es war sehr organic entwickelt, also die, also das Trainingsprogramm ist schon fest für jeden Tag, aber wie die Coaches das macht, ist, it's up to them. Ja. Und jetzt, es ist viel mehr strukturiert, weil jetzt ist das Konzept ein bisschen mehr spezifisch und klarer und da gibt's verschiedene Characteristics oder Punkte, dass man, that you have to hit in order to deliver the concept. Und von der Seite von der Klasskursestruktur und von der anderen Seite, für mich ist es sehr wichtig, dass da gibt es eine sehr spezifische Trainingskultur. Also Trainingskultur ist probably Nummer eins in meiner Ahnung. So, weil am Endeffekt, I mean, wenn man denkt, okay, what is your purpose in life? Okay, jetzt ist es ein bisschen philosophisch, aber was bringt man zum Menschen? You know what I mean? Also man kann einfach sagen, hey, ich habe ein Fitnessstudio und ich mag die Leute fitter. Ja, es ist auch eine sehr gute
Message oder Weg.
Ja, aber für mich ist es so ich bin vietnamesisch und meine Eltern sind Refugees? Flüchtlinge. Die waren Flüchtlinge. Und also ich hatte eine ganz andere Childhood, you know. Und für mich, ich habe eigentlich ein Business Education, you know. Und ich könnte, I don't know, ein Consultant oder was sein und work in downtown Toronto und bla bla bla. Aber ich habe ein Fitnessstudio geöffnet. Und es ist in meiner Ahnung sehr wichtig, dass wir etwas, that you give something back to society, you know. Und ich glaube, dass Happiness und Fun is one of the most important things that you can give to society. And so Trainingskultur ist sehr wichtig. Und wenn man Spaß hat, wenn man sicher fühlt, wenn man nicht so insecure, you don't feel insecure in einem Fitnessstudio, dann würde man viel mehr spielen. Und wenn man mehr spielen, dann man probiert aus viele verschiedene Sachen und dann kann man
seinen
Körper besser verstehen.
Yeah.
Und dann kommt die sehr gute Entwicklung, you know, von Training. Und dann kriegt man so viel mehr von das Trainingprogramm als einfach das, I don't know, 3x5 Squats machen, you know, so.
Yeah. Okay, ich fasse mal so ein bisschen zusammen. Wir haben einmal die Kiste, dass du sagst, es ist schon wichtig, ein System zu haben, vielleicht nicht ganz oldschool, sondern eine Software-Mitgliederverwaltung oder sowas muss schon sein bei vielen Menschen, die gleichzeitig kommen und auch gehen und so weiter am Wechsel. Das ist das eine. Das andere, dass du sagst, okay, wenn jeder einfach frei Schnauze macht, dann gibt es zu große qualitative Unterschiede oder zu viele Philosophieunterschiede. Man sollte das irgendwie grundlegend vereinheitlichen, aber das eine oder andere vielleicht anders machen.
Genau.
Und das dritte halt, dass du sagst, dass ein Konzept lebt von seinem Konzept, ne? Von seiner Philosophie, dass halt einfach Spaß und dieses Spielerische dazugehört, dass die Leute auch gerne kommen, sich wohlfühlen und sich auch bestmöglich entwickeln und ihren Körper kennenlernen.
Und man braucht ein System für das Trainingkultur zu foster.
Zu etablieren.
Ja, genau. Das passiert nicht bei Magic. Ja, und das passiert nicht, also das Trainingkultur muss da sein, wenn ich nicht da bin. So, das braucht auch eine Struktur, wie die Kursestruktur. Und da gibt's wie sagt man, behavioral rules, dass meine Coaches muss folgen eigentlich. Also wenn, also wir haben ein High Five Culture eigentlich. Also fast jeder Mitglied, wenn die zu meinem Gym kommt, die High Fiven einen anderen, wenn die erst in den Gym kommt. Und das, man muss das eigentlich fostern. You have to make this. Und wenn jemand neu ist und die vorbei jemand geht, ohne High Fiven, muss das Coach eigentlich kontrollieren.
Direkt kontrollieren und auch direkt kommunizieren, damit alle wissen und alle da reinwachsen.
Aber man mag das ein bisschen Jedi-Mind-like, you know? So man sagt, hey, kennst du da-da-da-da?
Ja.
Und dann, wenn die schon kennen, aber nicht High Five, dann die sind ein bisschen, they're also a little embarrassed already, you know? Und die sind Behavioral Rules, die sind auch in der System, das Trainingkultur zu make.
Sehr cool. Ja, ein sehr guter Punkt. Ich glaube, das wächst ja auch, so ein Behavioral Rules oder so eine Teamphilosophie. Und das ist auch nochmal der letzte und auch ein sehr wichtiger Punkt, dass man sich als Inhaber von einem Mikro-Gym oder von einem Gym überhaupt eine gewisse Trainingskultur, eine gewisse Philosophie, wie die Leute miteinander umzugehen haben, aneignet. Bei uns ist zum Beispiel so, jeder wird mit Hi und Ciao begrüßt, also beziehungsweise Hi und auf Wiedersehen oder Tschüss, weil ich der Meinung bin, wir leben sowieso schon in einer sehr anonymisierten Gesellschaft, wo jeder nur noch in seinen Kasten reinschaut und einfach so passed by so und einfach vorbeiläuft und im Grunde gar nicht darauf achtet, wie der andere den gar nicht beachtet. Und wir sollten viel mehr auch so dieses Zwischenmenschliche auch wieder ein bisschen mehr leben und pflegen. Und das bedeutet, dass alle Coaches natürlich an einem Strang ziehen müssen, weil wenn nur einer das macht von fünf, dann hast du ein Problem. Also eine Herausforderung, weil du musst alle anderen vier dahin bringen, dass sie das auch machen. Und das ist eine Kultur.
Ja.
Und die bedeutet eine Struktur, eine Pflege und auch im Grunde immer wieder neuen Impulsen. Ne? Ja. Sehr cool. Wir kommen auch so ein bisschen jetzt zu dem Ende, nämlich deinen Buchempfehlungen. Was sind so ein bis drei Bücher, wo du sagst, die kannst du den Zuhörern noch empfehlen, weil du da irgendwie was gelernt hast? Also das Buch nennen und vielleicht auch sagen, was dein Learning war, so dein wichtigstes, the one thing learning, was du aus dem Buch rausgenommen hast.
Okay, erstmal, ich schreibe eine Liste. Meine große Interesse ist angewandte Neurologie. So, wenn man jemand möchte Neurologie wissen, da gibt es ein sehr schönes Buch mit vielen Bildern, das man kann sehr einfach verstehen. Netter's Atlas for Neurology. Aber und dann noch ein Neurologiebuch, weil ich ein total Nerd bin. The Brain That Changes Itself. Und wenn man die Buch liest, man versteht, wie krass Neuroplastizität ist. Und wenn man jemanden trainiert und du sagst, hey, mach etwas und der kann das nicht, es ist nicht wegen, dass die das möchten, you know? Es hat immer etwas mit Neuroplastizität zu tun, immer etwas mit Neurologie zu tun. Und dann hast du wahrscheinlich mehr Empathie für Leute. Aber von Businessbücher, ich würde sagen, it sounds so corny, aber ich liebe die 4-Hour Workweek eigentlich von Tim Ferriss. Und von diesem Buch habe ich gelernt, viel mehr effizient zu arbeiten. Also I do not recommend everything in the book, aber da gibt es auf jeden Fall sehr gute Kinder.
Impulse, die du mitgenommen hast und wo du halt sagst, die überträgst du so ein bisschen in deinen Alltag. Sehr, sehr cool. Und wir sind schon am Ende angekommen. Ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dich hier kennengelernt zu haben oder dich kennenzulernen. Und all deine Links, also wenn du aus Köln bist oder aus dem Kölner Raum und du möchtest mal bei Tina im Gym vorbeischauen, werde ich unten im Beschreibungstext reinpacken. Da kannst du einfach nach unten scrollen oder nach oben, dann findest du einen Text, wo alle Links hinterlegt sind, auch die ganzen Buchempfehlungen, auch die Instagram-Seite, die Webseite, alle wichtigen Informationen rund um Tina und ihr Konzept. Ja, vielen Dank, dass
sehr,
du
sehr gerne
dabei bist und viel Spaß euch noch.
Dankeschön.
Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen. Und vergiss nie, die wichtigsten drei Buchstaben im Leben sind T-U-N.